Wir haben die ersten Titel der Saison, die wir feiern können. David Döring sitzt mir gegenüber. Schön, dass du da bist. Wir haben, wie gesagt, ein paar erste Titel. Es laufen noch ein paar Turniere. Wir haben viel zu besprechen. Ich würde sagen, wir legen einfach los mit einer neuen Folge. Vierte Halbzeit.
Vierte Halbzeit, der Dortmunder Amateurfußball-Podcast.
Ein paar Turniere sind durch. Der Hacker Cup ist beendet. Der Josef Spranke Gedächtnis Cup ist beendet. Die Hörder Stadtmeisterschaft ist beendet. Beim Kronen Green IT Cup sind wir noch mittendrin. Aber wir haben auf jeden Fall ein bisschen was, wo wir zurückschauen können. Und wir können aber auch noch ein bisschen philosophieren. Das haben wir ja in den letzten Wochen auch schon gemacht. War mehr, weil weniger erfolgreich, würde ich behaupten. Wie hast du die ersten Titel beziehungsweise die ersten Turniere erlebt?
Ja, die größte Überraschung, ne, das ist ja fast eindeutig, ist der Sieg des Kircher oder SC beim Hacker Cup. Also oft die Mannschaft hätte für den Turniertitel keiner gesetzt. Am Ende haben sie alle überrascht und vor allem auch überzeugt. Und das ist mit das Wichtigste. Also das ist kein Team, was sich irgendwo hinten reingestellt hat nur und ja dann gehofft hat, irgendwie ein Ergebnis über die Zeit zu bringen, sondern die haben im Finale 4 Tore geschossen gegen Türkspor Dortmund. Und das macht man nicht mal eben so. Das war wirklich herausragend. Also wirklich Hut ab für diese Leistung. Es ist, glaube ich, so, dass man sagen kann, dass Kirchhörde zu den besseren Teams gehört. Dadurch, dass sie sich noch mal punktuell verstärkt haben. Die waren letzte Saison schon sehr gut, aber da fügt sich gerade ein bisschen was zusammen. Also es gibt einem so neutral und von außen stehend betrachtet ein gutes Gefühl für die Saison. Ansonsten, ja, blicken wir auf den Josef Spranke Cup und auf die Hörder Stadtmeisterschaften. Haben wir das gleiche Programm wie im Vorjahr mit dem Hörder SC mit Mengede 0-8-20 im Finale. Mengede, ja, ein Torwartfehler ausgenutzt, 1-0, so simpel kann es sein. Und Hörde hat ja auch richtig überzeugt im Finale gegen den TuS Olten-Sommerberg. Am Ende auch verdient gewonnen. Man muss dazu sagen, beim TuS Olten-Sommerberg hat der ein oder andere Leistungsträger gefehlt. War vielleicht auch nicht der beste und optimalste Tag. Da lief nicht alles zusammen. Haben aber insgesamt bei allen drei Turnieren verdiente Sieger erlebt. Schöne Atmosphären. Dass auch gut was los war auf allen drei Sportplätzen. Das war, glaube ich, für alle ausrichtenden Vereine sehr wichtig und sehr schön. Und insgesamt ein schöner Abschluss der Turnierwochen dort. Und jetzt guckt vieles auf den Kronen Green IT Cup in Brakel.
Das machen wir später auch. Wir bleiben nochmal bei der Hörder Stadtmeisterschaft. Du hast es gerade gesagt, Hörde gewinnt im Finale gegen den TuS Olten-Sommerberg. Bei Hörde eigentlich gefühlt zu jeder Saison so eine Aufbruchsstimmung. So diesmal aber wirklich. Was glaubst du, wie wird's in dieser Saison? Wird's diesmal wirklich oder ist es lange gut? Am Ende reicht es dann aber doch nicht für die ganz vordersten Plätze in der Liga.
Also der Anspruch muss sein für den Hörder SC, dass man ganz oben mit dabei ist und dass man vielleicht, ja, wenn ich sogar sage, dass man der Aufstiegsfavorit Nummer 1 ist, denn starke Teams raus aus der Liga, der TuS Olten-Sommerberg ist raus, Blau-Weiß Altstädt ist raus, haben den Fußballkreis gewechselt, das wurde ja genehmigt und jetzt ist es halt so, in der A1 ist es unangenehmer zu spielen, wenn man da weiß, da steht erstmal Westfalia über allem und über die geht der Aufstieg und die gilt es zu schlagen, weil die unbedingt wollen und ja fast schon müssen gefühlt mit dem Kader. Und in der A2, da wissen viele, dass der Hörder SC mit den stärksten Kader hat. Ich glaube, sehr gefährlich werden kann da der VfL Hörde wieder, die in der Rückrunde etwas sehr eingebrochen sind in einigen Spielen, nochmal letzte Saison. Und da muss man schauen, wer von hinten dann noch kommt, wer dann noch eine gute Rolle spielen kann, Sportfreunde Söllerholz vielleicht, die ja auch einen sehr, sehr guten Kader und einige starke Spieler in den eigenen Reihen haben. Aber über Hörde muss der Titel gehen. Was da aber nochmal interessant wird, Marcel Greik hat gesagt, er wird nicht mehr spielen. Da bin ich sehr gespannt, ob er das so auch einhält, weil das, glaube ich, echt schwierig ist für jemanden, der den Fußball so liebt, der so hintersteht seit Jahrzehnten und ja, eigentlich jede Woche auf dem Platz stehen möchte und nochmal seinen Teil dazu beitragen möchte, dann zu sagen, hey, das war jetzt mein schöner Abschluss und das ist auch wirklich ein schöner Abschluss gewesen, auf dem eigenen Platz, auf dem Kunstrasen, bevor der nochmal erneuert wird, da den Titel zu holen des eigenen Turniers, irgendwie der Hörder Stadtmeisterschaften, und jetzt zu sagen, hey, ich lasse es sein, bin ich sehr gespannt drauf, aber man merkt auf jeden Fall, dass beim HSC viel Qualität mit dabei ist.
Bin aber auch gespannt, ob Marcel Greg das so durchzieht. Also gerade beim Hörder SC auch mit Dennis Thiel, der, glaube ich, schon dreimal gesagt hat, das war's jetzt aber wirklich, ich hänge die Schuhe an den Nagel, der ja auch immer wieder zurückgekommen ist. Das geht dann, glaube ich, ganz schnell. Kannst du nicht nochmal aushelfen und so?
Ja, oder, ja, ein paar Verletzte. Ja.
Also das kann dann auch immer ganz
schnell. Ein paar Verletzungen irgendwie, lass den einen oder anderen gesperrt sein und man muss ja einfach dazu sagen, ne? Also das Alter spielt dann in der Kreisliga A, glaube ich, auch keine Rolle in dem Sinne, weil vielleicht hat er ein bisschen was an Tempo verloren oder so. Das mag ich nicht so ganz beurteilen, aber an Cleverness, an spielerischer Intelligenz und wo er stehen muss und wo er den Ball hinhaben möchte und wo er den Ball dann an sich am besten selbst am Gegner vorbeilegt, das hat er alles. Und das hat man auch in der Halle noch jetzt in der vergangenen Runde gesehen. Und ja, da bin ich sehr gespannt. Marcel Greig könnte dem HSC vielleicht auch nochmal auf dem Feld ganz gut tun.
Der Hörder SC gewinnt die Hörder Stadtmeisterschaft im Finale gegen TuS Holstein-Sommerberg. Du hast es gerade schon angesprochen. Es haben einige in der Mannschaft gefehlt. Holzen ja aber aufgestiegen. Also eine wirklich gute letzte Saison gespielt. Jetzt dann im Finale doch deutlich verloren. Was glaubst du, wie gehen die so in die kommende Saison? Ist das so ein kleiner erster Dämpfer jetzt nach so einer erfolgreichen Saison, dann jetzt das Finale eben nicht zu gewinnen?
Ach, ich glaube überhaupt nicht. Ich glaube, die können das realistisch einschätzen, wer da war, wie die Vorbereitung läuft. Und für die geht es vor allem um den Klassenerhalt, das sagen und betonen sie auch selbst immer. Sind jetzt aufgestiegen, spielen jetzt in der Bezirksliga Staffel 6. Bisschen an ein, zwei Stellen ungewohntes Terrain, weil da viele Mannschaften sind, mit denen man in den letzten Jahren ja nicht zusammengespielt hat oder auf die man nicht getroffen ist, weil da halt viel aus dem Bereich des Sauerlands mit dabei ist. Ich sehe es aber auch so, weil ich das Niveau einfach in dieser Liga insgesamt nicht so hoch einschätze, dass der TuS Holstein-Sommerberg sich irgendwo im Mittelfeld einpendeln wird. Und aus meiner Sicht, weil da auch einige Spieler dabei sind, die auch in den letzten Jahren höher gespielt haben und auch eigentlich noch zu höherem vielleicht berufen werden, dass die da keine Probleme haben, in die Liga zu halten am Ende.
Eine ganz große Saisonvorschau auf die Ligen gibt es dann in der kommenden Woche, glaube ich. Da wird dann ganz ausführlich über die einzelnen Ligen gesprochen, über die Spieltage, über die Chancen innerhalb der Ligen. Deswegen springen wir da heute so ein bisschen nur von Turnier zu Turnier und springen zum Josef Spranke Gedächtniscup. Auch der hat seinen Sieger gefunden mit Mengede, du hast es gerade schon erzählt, mit dem einen Torwartpatzer, den Mengede dann ausgenutzt hat. Wie hast du das Turnier insgesamt gesehen? Ist Mengede für dich eine Überraschung am Ende gewesen, dass sie den Titel geholt haben? Hat vielleicht eine andere Mannschaft ein bisschen enttäuscht?
Oh, das ist für mich richtig schwierig einzuschätzen, weil ich dafür, glaube ich, ja, ein bisschen zu wenig gesehen habe insgesamt vom Turnier. Dass Menge da aber gewinnt und ja, am Ende auch wieder einen sehr, sehr ordentlichen Auftritt hingelegt hat. Man hatte, glaube ich, die eine oder andere Partie in der Gruppenphase, wo man nicht ganz so happy war. Da hatte ich was gelesen, dass Nico Anders, Trainer, da so ein bisschen angemahnt hatte. Aber ich glaube, dass mit Menge da einfach nach der vergangenen Saison zu rechnen war, weil die ja auf einmal am Ende sogar oben mit dabei waren. Und man muss halt bedenken, in Menge im Verein ist da einiges passiert. Der Verein befindet sich insgesamt im Umbruch oder hat sich im Umbruch befunden und jetzt war es halt einfach so, dass Nico Anders das Ruder übernommen hat letzte Saison und das nach einer Zeit, wo Thomas Gerner da ganz lange war. Und da ist halt jemand, den mochte jeder, den kennt jeder, da war die ganze Mannschaft drauf eingestellt, aber es hat ein paar Sachen einfach nicht mehr gestimmt. Deshalb war die Trennung da der richtige Schritt für beide Seiten, für Gerner selbst, aber auch für den Verein. Und dann kommt da Nico Anders hin mit neuen Ideen, neuen Vorstellungen, vielleicht auch neuen Spielern, die er mitgebracht hat, die er selber kannte, und das hat letzte Saison schon richtig gut funktioniert und dass die halt hier jetzt nochmal überzeugen. Das hat mich nicht überrascht. Ähnlich muss ich aber auch den Gastern nochmal hervorheben, Spielvereinigung Schwerin, wie die sich präsentieren auf den Dortmunder Turnieren. Also letztes Jahr den Kronen-Greener T-Cup gewonnen, sind dieses Jahr, und da kommen wir ja gleich nochmal drauf, bereits im Halbfinale jetzt wieder. Ja. Und Die präsentieren sich insgesamt richtig gut und für die wird es auch darum gehen, oben mitzuspielen in der Liga. Und ja, vielleicht ist das Duell, was wir in der Bezirksliga Staffel 10 dann am Ende sehen werden, um die Aufstiegsplätze.
Das könnt ihr nächste Woche dann diskutieren. Dann schauen wir aus meiner Sicht auf die größte Überraschung der Vorbereitungsturniere bislang. Ich glaube auch nicht, dass diese Überraschung der Kronen Green IT Cup noch toppen kann. Der Kirchheider SC gewinnt als Bezirksligist den Hacker Cup und schlägt den Oberligisten Türkspor Dortmund im Finale. Du hast gerade schon gesagt, 4 Tore geschossen, am Ende 4-2 gewonnen gegen Türkspor. Was hat den Kirchheider SC einfach so stark gemacht, dass die wirklich, ja, quasi durchmarschiert sind?
Ja, also die hatten ja auch so kleinere Dämpfer. Also ich meine, am Ende verliert man das erste Spiel gegen Aplerbeck. Gegen Aplerbeck kann man verlieren, das ist, glaube ich, auch okay. Und da hat man sich auch teuer verkauft, weil es war eher so, dass Aplerbeck sich geärgert hat darüber, dass man das Spiel nicht vielleicht ein bisschen deutlicher und konsequenter irgendwie für sich entschieden hat.
3-1 hat Aplerbeck
gewonnen. Genau, 3-1 war es zum Auftakt. Kirchhörde hatte dann das sehr eindeutige Duell gegen Eichlinghofen mit einem 4-0, vor allem im zweiten Durchgang. Da hat man einfach bei Eichlinghofen noch gemerkt, da hat einiges gefehlt, aber da hat man so ein bisschen auch die Qualität von Kirchhörde aufblitzen sehen und die Hürde genommen, Westfalia Dortmund im Viertelfinale und das, obwohl es dann zwischenzeitlich auch mal 2-2 stand und Westfalia ja nochmal ein bisschen Druck gemacht hat. Und dann im Halbfinale dann, ja, kann auch mal so ein Halbfinale im Elfmeterschießen irgendwie in Richtung des Bezirksligisten ausgehen. Und da hat man auch einfach gemerkt, dass Kirchhörde super viel Qualität mitbringt und die dann auch Mannschaften aus der Westfalenliga oder auch aus der Oberliga, dass sie zumindest ärgern können, weil die, und das fand ich, haben die richtig gut gemacht. Die standen defensiv sehr, sehr kompakt, ohne sich hinten reinzustellen. Das möchte ich nochmal betonen. Also es war jetzt nicht das klassische Finale. Der Underdog steht ab Minute 1 mit 11 Leuten hinten drin am eigenen Strafraum und dann hoffen wir irgendwie mal eine Ecke oder einen Freischuss zu bekommen. Nee, die haben es einfach sehr clever gemacht, standen hinten kompakt und haben halt einfach dann super schnell umgeschaltet, weil sie dafür die passenden Spieler hatten. Jonas Telcho, unglaubliches Tempo, das unterschätzt man bei dem auch. Also viele sehen ihn, glaube ich, einfach nur als Abschlussspieler, aber der hat ein unglaublich gutes Tempo auch und die haben die Lücken in dieser Türkspor-Defensive einfach gnadenlos ausgenutzt im Finale und das war wirklich sehr beeindruckend. Da gab es viel Applaus von außen. Das war schon richtig gut.
Und auch im Halbfinale gegen BSV Schüren gewonnen. Zwar nur in Anführungszeichen im Elfmeterschießen, aber auch da muss man dann natürlich erstmal hinkommen. Was erwartest du von Kirchhörde? Du hast gerade schon gesagt, da wächst irgendwie ein bisschen was zusammen. In der vergangenen Saison Platz 2 in der Liga hinter dem TuS Eichlinghofen. Dann in der Relegation den Aufstieg nicht geschafft. Jetzt aber irgendwie genau daraus gefühlt super viel Energie gezogen.
Die haben sehr spannende Spieler sich dazu bekommen und ich glaube, selber wird da niemand sagen, ja, wir sind Aufstiegskandidat Nummer 1 und wir müssen aufsteigen. Das ist natürlich die, glaube ich, die interne Marschroute da. Also Daniel Lukic hatte vor ein paar Wochen, das war noch vor dem Hacker Cup, ein Interview bei uns gegeben und hat da gesagt, ja, das würden wir nie sagen, auch aus Respekt vor den anderen Teams. Und das kann ich auch total verstehen, ne? Also sich da über die anderen Teams zu stellen und zu sagen, ja, über uns geht der Aufstieg. Also das ist dann wirklich schon ja sehr selbstbewusst, ein bisschen provokant und das machen die halt nicht, das kann ich auch verstehen. Für mich sind sie aber die Nummer 1, also über die geht der Aufstieg dieses Jahr. Die waren letztes Jahr die Nummer 2 hinter dem TuS Eichlinghofen. Da hat vielleicht ja die Hinrunde, die nicht so ganz gut lief, hat er vielleicht ja ein bisschen dafür gesorgt, dass da der ein oder andere Punkt hinten raus gefehlt hat, um Eichlinghofen nochmal wirklich zu ärgern. Aber mit den Spielern, die sie sich geholt haben und ohne große Verluste, Stefan Thier haben wir heute berichtet, der verlässt den Verein, aber die sind offensiv so gut aufgestellt mit Jonas Telcho, mit Joshua Suleiman unter anderem. Dann kommt ja einfach dazu, dass Leute wie Patrick Trawinski unter anderem, Moritz Müller mit dazugekommen sind, also Neuverpflichtungen, die halt wirklich auf allerhöchstem Niveau gespielt haben im Amateurbereich, also Oberliga und Westfalenliga und das wirklich auch sehr, sehr gut. Also es ist nicht so, dass das irgendwie die Bankdrücker waren, sondern Moritz Müller, das muss man sich vorstellen, war Kapitän beim Holzwickeder SC und den dann jetzt für eine Verteidigung zu bekommen, vielleicht auch irgendwo fürs Mittelfeld, vielleicht je nachdem, wo sie ihn überall einsetzen wollen, das ist schon richtig stark und deshalb sehe ich die ja auch mit als ja, größten Favoriten in der Staffel 6.
Wenn wir nochmal auf den Hacker Cup schauen, waren die Favoritenrollen ganz klar definiert. Da gab es drei Vereine, die immer genannt wurden.
Ja, die ich vor allem immer genannt habe.
Ja, aber ich war ja auch viel unterwegs beim Hacker Cup, habe mit den Leuten gesprochen und natürlich da auch immer nach den Favoriten gefragt. Und das waren immer Aplabek, Türkspor und Schüren. Das waren die drei Teams, die alle auf dem Schirm hatten, die alle genannt haben. Ja, am Ende ist es der Kirchhörder SC geworden. Wie siehst du den Auftritt der drei Favoriten? Vielleicht fangen wir bei Türkspor an, die ja dann im Finale waren, sozusagen den weitesten Weg von den Favoriten dann geschafft haben. Dann aber ja, wie gesagt, mit 2-4 dann im Finale gegen den Bezirksligisten verloren haben. Wie hast du den Auftritt von Türkspor vielleicht im Finale gesehen, aber auch über das gesamte Turnier gesehen?
Insgesamt sehr, sehr positiv. Also ich bin sehr froh, dass wir da einen Umbruch erleben, der sehr positiv verläuft. Da ist immer noch sehr, sehr viel Qualität da, dass die auch mal ein Spiel gegen eine richtig gute Bezirksliga-Mannschaft verlieren können. Ja, passiert. Es ist auch Vorbereitung, das muss man auch dann immer noch zur Einordnung dazu sagen. Aber am Ende hat Türkspor immer noch viel Qualität in den eigenen Reihen sich dazugeholt, aber auch behalten. Das ist das Gute. Das heißt, wir haben da ja einen sehr gut arbeitenden Oberligisten wieder, so, neben Aplabek. Und das war sehr wichtig nach der vergangenen Saison, ne? Nach dem Chaos, das man in Bövinghausen erlebt hat. Und da ist man super weit oder ja, Kilometer weit entfernt von bei Türkspor. Also das hat damit nichts zu tun. Und ich glaube auch Maximilian Borchmann, der Trainer von Türkspor, wird da die richtigen Schlüsse rausziehen. Also wo man noch dran arbeiten muss, weil Türkspor hat sich wirklich schwer getan, hat ja beide Tore auch nach Standardsituation geschossen. Einmal per Elfmeter, einmal per Freistoß gegen Kirchhörde. Und ja, die werden aus dem Spiel heraus noch ein bisschen an den Offensivmöglichkeiten arbeiten müssen. Hinten gucken, dass die Viererkette ein bisschen kompakter und gestaffelter zusammensteht, weil da hat Herr Jonas Tell schon Joshua Suleiman vor allem die Lücken gefunden und die waren sehr, sehr groß und sehr, sehr breit, die Lücken. Und bin ich sehr froh drum, dass Türkspor da auf einem ganz ordentlichen Weg ist, weil die haben das Turnier auch mit, ja, fast schon an einigen Stellen zu intensiv irgendwie angenommen. Also da war schon sehr viel Intensität dabei, auch in den Diskussionen und den Sprüchen. Und ich meine, da gab es ja den einen oder anderen Platzverweis für Türkspor.
Direkt im ersten Spiel gegen Schüren.
Da gab es zwei sogar und ich glaube hinten raus dann auch nochmal einen für Serdar Bingöl und hätte alles irgendwie nicht so sein müssen. Aber das zeigt, die nehmen das Ganze ernst, die haben Bock da drauf. Und ja, finde es ein bisschen schade, dass es hinten raus nochmal Buhrufe gab bei der Siegerehrung. Das hatte Maximilian Borchmann bei uns im Interview auch kritisiert. Halte ich einfach für unnötig. Also Türkspor legt da, glaube ich, einen ganz anderen Auftritt auch hin als der TuS Bövinghausen in den vergangenen Jahren. Wirkt auch ein bisschen geerdeter nach dieser verkorksten Regionalliga-Saison. Und da ist es dann einfach unnötig, weil die Mannschaft hat es einfach nicht geschafft, hat fair gratuliert, hat sich da fair hingestellt. Ja, und dass dann Leute den Verein ausbuhen, weil... Weiß ich nicht.
Weil weiß ich nicht.
Genau. Ja, weil die Stimmung irgendwie quersitzt oder sowas. Oder ne, ich bin ja weit entfernt davon, da irgendwem was zu unterstellen, was da tief in den Gedanken drin sitzt oder so. Aber es ist halt so ein sehr standardmäßiges Ding bei Türkspor. Und das ist ein bisschen schade, weil man, die stehen da im Finale, verlieren und da wird am Ende abgeklatscht. Und die haben die Jungs von Kirchhörde beglückwünscht. Und ich glaube, da kann man auch etwas Respekt zollen.
Dann schauen wir auf den Drittplatzierten des Turniers. Da landet der BSV Schüren, eine relativ neue Truppe, die sich aber irgendwie schon ewig kennt. Wie hast du das Zusammenspiel dieser Truppe erlebt? Was kann da kommen? War das schon gut eingespielt, weil die Jungs sich einfach gefühlt seit immer kennen, die da zusammenspielen jetzt mittlerweile, zumindest ein Großteil?
Ich glaube, es braucht noch ein bisschen. Also es war da auch noch nicht alles perfekt. Also war phasenweise richtig starken Eindruck hinterlassen. Deshalb hatte ich die für mich hinten raus auch als Top-Favorit genannt. Mhm. So etwas vor Türkspor. Vielleicht hat das erste Gruppenspiel da noch ein bisschen Eindruck hinterlassen. Aber ich glaube, das braucht noch ein bisschen, was für die ja einfach wichtig ist, dass die mit weniger Verletzungen und mit einem Kader, der sehr beständig ist, mal durch die Saison kommen. Ne? Also es war, glaube ich, der einzige Westfalenligist, der in den letzten 3 oder 4 Jahren immer wieder mit 12, 13 Leuten zu irgendwelchen Spielen angetreten ist, vor allem in der Rückrunde, weil es Verletzungen gab, weil Spieler auf einmal weg waren, weil die in Urlaub mussten, weil die beruflich verhindert waren. Und da hoffe ich einfach wirklich sehr, und da sind ja erfahrene Leute mit bei, auf die man sich wirklich verlassen kann, dass die alle fit und gesund bleiben und dafür sorgen, dass diese Mannschaft ja einfach konstant über ein paar Monate ihr Pensum abliefern kann, dann werden die auch nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Deshalb war der Eindruck da in den Teilnahmen ganz, ganz ordentlich. 2-mal im Elfmeterschießen, dann die Spiele entschieden, also 1-mal verloren, das Spiel gegen Kirchhörde, und dann gewonnen, das Elfmeterschießen im Spiel um Platz 3. Das ist, glaube ich, ein nettes Zubrot einfach, was man dann gerne mitnimmt.
Dann blicken wir noch auf den dritten Favoriten, der, glaube ich, also zumindest aus meiner Perspektive, eigentlich der größte Favorit des Turniers war. Aplabek, ja, geht ziemlich leer aus diesem ganzen Turnier raus. Beim ersten Spiel schon nicht wirklich überzeugt. Da gab es aber dann natürlich ein paar Erklärungen, weil viel auf Ausdauer quasi vorher trainiert wurde. Einfach, ja, das erste Spiel mit, glaube ich, relativ müden Beinen bestritten wurde. Am Ende, wie ist dein Fazit für Aplabek beim eigenen Turnier?
Ja, Viertelfinal aus ist natürlich enttäuschend. Die wollten wieder den Titel holen. Das war der Anspruch. Und der Verein wollte ja auch, dass die so weit wie möglich kommen, weil man dann natürlich hofft, dass der eine oder andere mehr aus Aplabek irgendwie dann hinterher noch zum Turnier kommt. Weil wenn der eine oder andere sieht, er spielt jetzt Kirchhörde gegen Türksar, kenne ich jetzt keinen, habe ich keine Verbindung zu, ist nicht mein Verein, ist nicht der ASC, dann komme ich zum Halbfinale, zum Finale dann irgendwie nicht mehr, beziehungsweise zum Halbfinale und zum Finale dann nicht mehr.
Je nachdem.
Genau.
Es gab ja dann noch ein paar Spiele ohne Aplabek.
Genau, und ja, ich glaube, da ist man enttäuscht, aber muss man ja auch schnell und klar sagen, abhaken, weil jetzt am Freitag steht schon das Westfalen-Pokalspiel an, das erste Pflichtspiel gegen Landesligisten, der das Spiel dann auch extra auf den Freitagabend legt. Da möchte man, glaube ich, ja, volle Hütte haben, hat richtig Lust, für eine Überraschung zu sorgen. Und ich glaube, also da ist Marco Stiepermann als Trainer vor allem gefragt, den trifft unser Kollege Jari Sprenger heute Abend, glaube ich, sogar zum Interview, also heute am Mittwoch, und das werdet ihr in den nächsten Tagen dann lesen, ja, was der ASC 09 so aus der Vorbereitung zieht, und ich glaube, man kann das realistisch einschätzen. Wichtiger ist vor allem, wie es dann jetzt im Westfalenpokal, aber dann zum ersten Spieltag genau aussieht.
Dann haben wir alle Gewinner der Vorbereitungsturniere und Verlierer ja auch teilweise besprochen. Ein Turnier läuft noch, denn der Kronen Green Eye Tea Cup hat pausiert extra, damit sich die Vereine da nicht in die Quere kommen, denn es gibt ja auch ein paar Doppelungen. Einige Vereine sind beim Hacker Cup angetreten und eben auch beim Kronen Green Eye Tea Cup oder auch beim Josef Spranke Cup, also das vermischt sich ja immer alles ganz schön. Wir sind beim Kronen Green Eye Tea Cup im Viertelfinale aktuell. Die ersten beiden Viertelfinalspiele sind schon gelaufen. Gestern Abend, die Löwen gewinnen gegen Brakel mit 6-4 und Sölde unterliegt der Spielvereinigung Schwerin mit 3-5. Für dich überraschende Ergebnisse?
Ja, also ich dachte eigentlich, dass der SV Brakel 06 das Spiel gegen die Löwen eher entscheiden wollte, und ich glaube, so einen Derby-Sieg mitnehmen wollte, weil das hat der Exxon der Waller bei uns auch nochmal gesagt, der Trainer des SV Brakel, dass, ja, die wollen das Turnier gewinnen, ist ja Heimturnier, und wollen den Anspruch da setzen, dass sie es gewinnen wollen, weil die ja mit als ranghöchstes Team dann auch agieren, und als Landesligist, also klar, sind noch weitere Landesligisten mit dabei gewesen, aber da einfach den Anspruch zu haben, das gewinnen zu wollen, um mit einer guten Stimmung im Verein und auch in der Mannschaft in die Saison zu starten. Und ja, im Elfmeterschießen kann dann alles passieren, die Löwen sind ein bisschen nervenstärker, setzen nicht durch, und kommen dann schon ein bisschen überraschend. Ich glaube, da wird man vielleicht noch mal ein paar Tage dran zu knabbern haben und dann das hoffentlich in der Woche wieder verwerfen und dann den Fokus auf die neue Spielzeit haben. Im zweiten Viertelfinale, was wir jetzt schon gelaufen ist, Schwerin macht einfach insgesamt einen guten Eindruck. Mhm. Also 5-3 gegen Sölde gewonnen, Sölde auch gut mitgespielt. Drei Tore erzielt, das ist, glaube ich, auch wichtig für die Sölder, dass sie merken, die haben ihre Qualitäten auch, ne? Die sind alle wieder da. Also ich glaube, Sölde befindet sich in der Findungsphase in diesem Jahr in der Bezirksliga dann wieder, dass man einfach merkt, was die Stärken da wieder sind. Weil ich möchte nicht sagen, dass das letzte Saison dann verloren gegangen ist, aber wenn du dann viele Spiele verlierst, viele Spiele unentschieden spielst, ja, dann nicht mehr gewinnst, dann verlierst du ja vielleicht ein bisschen was an Selbstvertrauen. Ja. Und ich glaube, das ist wichtig, den Jungs, den Spielern da nochmal hervorzurufen, dass die was können, dass die Tore schießen können, dass sie gut mithalten können, mitspielen können gegen andere Bezirksligisten. Und vielleicht ist Spirin gerade in der Vorbereitung einen Ticken weiter. Die sind gut drauf und eher ein Aufstiegskandidat für mich als der VfR Sölde. Bei Sölde geht es darum, gut in die Saison zu finden, gucken, dass man vielleicht den Anschluss nach oben hält und da im oberen Mittelfeld ordentlich mit dabei ist.
Dann geht's heute Abend weiter. Also, wenn ihr es hört, wisst ihr
sind
schon.
Sind die Spiele schon gelaufen? Ihr wisst schon, wer noch ins Halbfinale gekommen ist.
Genau, also der Königsborner SV trifft auf den TuS Eichlinghofen und der TV Brechten gegen Mengede. Beides natürlich bei uns im Stream. Jetzt geht hier gleich hinten und hinter uns
das System aus.
Das System aus. Das wollen wir natürlich nicht.
Nee.
Nein.
Na, jetzt hast du es ausgemacht, aber ist ja nicht schlimm.
Genau, also die zweiten Viertelfinalspiele, beziehungsweise das dritte und das vierte, dann heute Abend. Ja, was tippst du? Tipp doch nochmal. Das können wir doch direkt morgen dann
wirklich, wenn ich es am Morgen höre, dann weiß ich, wie viel Quatsch ich erzähle. Ich tippe jetzt gar nicht die genauen Spiele. Ich glaube, Königsborn kommt weiter und Mengede. Dann läuft das Turnier wieder in Gefahr, dass ein Team außerhalb von Dortmund gewinnt. Aber dann wäre es ja am Ende auch verdient. Aber ich sehe auch, gute Chance, mein Löwen, aber genauso auch bei Mengede. Vielleicht überrascht mich Eichinghofen. Da habe ich auch gar keine Ahnung. Und Eichinghofen und Brechten kommen weiter. Mich würde es jetzt nicht wundern. Eigentlich ist das jetzt ein guter Punkt für Eichinghofen und Brechten, da jetzt irgendwie was auszurichten. Also, wenn ihr das hört.
Eichinghofen ja auch beim Hacker Cup dabei. Bisschen unter die Räder gekommen in der Gruppe. Kann man da einen Haken dran machen oder ist man da dann doch irgendwie schon ein bisschen verunsichert? Wie war es in deinem Kopf als Aufsteiger? Und dann kommt man eigentlich mit ganz guter Motivation dahin und geht dann ein bisschen unter.
Also gegen Aplabek haben die sich einfach ihrem Schicksal ergeben. Das ist 0-5 ausgegangen. Da ist Aplabek auch einfach irgendwann hat dann Milde walten lassen und hat dann auch nicht mehr komplett aufs Gaspedal gedrückt. Das war irgendwie wie so eine bessere Konditionseinheit für die Eichinghofer und für Aplabek ein bisschen zusammenspielen noch und eingrooven. Insgesamt, und das hatte Maurice Muchtier, glaube ich, der Kapitän des TuS Eichlinghofen im Interview gesagt nach dem Spiel, da war es dann einfach so, dass Eichinghofen weiß, dass die konditionell noch ein bisschen was tun müssen, dass da physisch noch ein bisschen was passieren muss. Es fehlte auch der ein oder andere Spieler und für die geht's wirklich, ist das Projekt Klassenerhalt. Ne? Und da geht's drum. Ne? Und da müssen die alle an einen Strang ziehen. Also da können nicht irgendwie 5-6 Spieler dann irgendwie jede Woche im Training fehlen und jedes Wochenende vielleicht mal nicht da sein oder so, sondern die brauchen dann wirklich immer einen großen Stamm an Spielern, die regelmäßig da sind, die voll durchziehen und die müssen fit sein. Ne? Also da wird vielleicht nochmal ein Tick mehr gelaufen als in der Bezirksliga und da ist es nochmal ein bisschen intensiver schon. Das merkt man schon, dieser Sprung von der Bezirks in die Landesliga ist dann nochmal ein kleiner, großer Schritt.
Da geht es also dann heute Abend weiter. Wenn ihr es hört, stehen also die Halbfinalspiele schon fest. Auch die gibt es natürlich dann bei uns im Livestream. Am Freitag ab 18 Uhr geht es dann da ins erste Halbfinale und um 19.45 Uhr dann ins zweite Halbfinale. Wir wollen auch gar nicht zu viel philosophieren. Also das reicht an Tippern für dich. Und dann gibt es am Samstag dann Spiel um Platz 3 um 16.30 Uhr und um 18.15 Uhr dann das Finale vom Kron Green IT Cup. Und dann sind wir ja schon fast in der neuen Saison. Also nächste Woche Sonntag geht's schon los mit dem ersten Spieltag. Also diese Sommerpause existiert auch einfach gar nicht mehr, oder?
Ja, für uns gar nicht mehr. Also ich glaube, als dann Anfang, weiß nicht, ob es Anfang Juni war, die ersten Spiele irgendwie oder die letzten Spiele über die Bühne gegangen sind. Und
ja, ich wollte gerade sagen, die Relegationsspiele waren ja auch einfach.
Genau, die waren noch sehr lang. Mhm. Und als wir uns dann sagten, ja, ein, zwei Wochen, oder jetzt können wir uns erstmal ein bisschen zurücklehnen, und da war nach ein, zwei Wochen, haben uns die ersten schon wieder angeschrieben, ja, wir starten jetzt ins Training, sollen wir mal über irgendwas sprechen oder so. Oder hier, wir haben schon die ersten Neuzugänge, die jetzt beim Training bei uns sind, ne? Können wir euch die vorstellen? Und dachte ich mir, wow, ey, das geht ja fix. Ne? Da war Ende Juni, ging es da schon wieder los, und ja, da, es geht super schnell. Der ein oder andere Trainer hat es auch beklagt, jetzt während der ganzen Turniere, dass es einfach zu viele Spiele, zu viele Turniere sind. Da muss ich aber auch sagen, hey, einfach nicht jedes Turnier annehmen. Ne? Also wenn man auf drei Turnieren jetzt irgendwie mitspielt. Das
darf man ja durchaus selbst entscheiden.
Genau. Also da nehmt dann einfach nicht jedes Turnier an, dann ist die Mannschaft nicht so kaputt, da muss man nicht mit dem Rumpfkader bei irgendeinem Turnier sich abschlachten lassen, sondern ja, dann einfach sagen, ein Turnier weniger, und dann hat man vielleicht, spart man sich drei oder vier Spiele, dann ist es auch insgesamt ein bisschen einfacher, und ja, das haben die Teams eigentlich selbst in die Hand. Die meisten haben da, glaube ich, auch einen ganz vernünftigen Rhythmus irgendwie, und dieses Jahr hatten wir das auch zum Glück weniger. Ich glaube, ein, zwei Mal hatten wir das Thema offen bei ein, zwei Turnieren, dass das sicher beschwert worden ist, dass ein Team irgendwie gar nicht angetreten ist oder nur mit dem Rumpfkader angetreten ist, aber dieses Jahr nicht das ganz große Thema.
Wir haben gerade schon gesagt, nächste Woche im Podcast dann hier die große Vorschau auf die kommende Saison, aber auch bei uns auf der Homepage gibt es eine große Vorschau auf die kommende Saison. Was gibt's alles? Erzähl mal, was wir da alles, oder ihr vielmehr. Ich lese sehr, sehr gerne.
Ja, dieses Jahr dann wirklich alles digital und alles online. Wir überblicken nochmal alle Neuzugänge, Abgänge der Mannschaften. Das gab es ja vor einem Monat schon als die Wechselfrist zu Ende war. Da gab es die große Transferbörse, die wird natürlich nochmal Thema sein. Wir blicken auf die einzelnen Vereine. Also wir sprechen im großen Interview mit Markus Stiepermann über alles Mögliche, was heute Abend, glaube ich, passiert. Der Kollege Jari Sprenger kümmert sich darum. Wir blicken auf die einzelnen Vereine, vergleichen dann den einen oder anderen Verein auch mit dem AC Mailand der 2010er Jahre, weil dann nur ja viele Leistungsträger über 30 mit dabei sind, ne, und die sich geholt worden sind jetzt in der Sommerpause. Wir machen Checks, wir gucken, welche Spieler es zu achten gilt in der neuen Saison, wer in den Ligen die Favoriten sind, ob schon Top-Favoriten gibt, und sprechen auch mit vielen Leuten zu. Da wird sich der eine oder andere von euch auch wiederfinden, die uns hier zuhören, und ich glaube, das wird insgesamt eine sehr launige Geschichte. Findet ihr ab nächsten Montag dann unter rn.de/anpfiff, dann sieht das auch alles anders aus. Noch ist da alles von der vergangenen Saison, und da ist auch wirklich unterhaltsam, wenn man sich das durchliest, was wir da so an Prognosen hatten und wie einige Vereine im Umbruch gesagt haben, nächste Saison wird ruhiger, und bei denen wurde es überhaupt nicht ruhiger, oder die gibt es teilweise auch gar nicht mehr. Das kann ich euch nur empfehlen. Also ab nächster Woche geht es dann so richtig da los, ab dem 4. August, die ganze Woche über bis zum 10. August, bis wir dann endlich in die neue Saison starten.
Und auf Social Media, auf Instagram wird es auch einige Umfragen geben. Das heißt, da könnt ihr euch dann auch noch mal ein bisschen austoben und eure Prognosen abgeben. Mal schauen, ob die mit unseren Prognosen übereinstimmen. Ja, Livestreams haben wir besprochen. Wir zeigen Kronagree IT Cup. Es gibt auch noch ein paar Testspiele. Alle Spiele, die wir zeigen, findet ihr natürlich immer auf rn.de/sporttv. Da gibt es alle Spiele, alle vergangenen Spiele, alle Highlights. Klickt euch da gerne durch, da seid ihr dann immer auf dem neuesten Stand und seht, was wir so zeigen. Ich sage vielen, vielen Dank.
Danke auch.
Und weitermachen.
Weitermachen, wieder an die Arbeit.
Bis dann, ciao, ciao.
Vierte Halbzeit, der Dortmunder Amateurfußball-Podcast.